ARD.
Dieser Bunbury ist doch ein sehr hilfsbereiter Freund.
Mein Freund Bunbury ist mein bestes Alibi. Und ich weiß, er lässt mich nie im Stich.
Ich bin ja der Einzige, der eine Brücke geschlagen hat. Von der Operettentradition zum Musical.
Das Musical Mein Freund Bunbury, im DDR Denglisch Bunbury, der Schlager Rom Tarom mit Regina Toss oder der Musikfilm Heißer Sommer, fast alle Kompositionen von Gerd Naczynski wurden ein Hit.
Heißer Sommer in diesem Jahr ist ein heißer Sommer, wie wunderbar.
Ich habe mich bemüht, immer für ein Publikum zu schreiben, das es wirklich gibt. Mein Anliegen ist es, einen möglichst breiten Menschenkreis zu interessieren, um Freude, Entspannung und geistige Anregung gleichzeitig zu verschaffen. Mein Hauptanliegen ist, mein Publikum niemals zu langweilen.
Der Musical-König des Ostens, Gerd Naczynski. Ein Feature von Thomas Klug.
Gerd Naczynski, der Mann mit den tiefen Koteletten, die sich zum Bart formen. Er sitzt auf einer Bank in der Küche, trägt eine bequeme Hose, ein Hemd und eine Strickjacke. Neben ihm Gundula Naczynski, seine zweite Frau. Sie war Sängerin am Metropoltheater in der Berliner Friedrichstraße, einem Ort für Operette und Musical.
Mein Mann ist ein Fremler und das ist ja auch, das hört man an seiner Musik, es musste immer und so ist er jetzt auch mit dem Schreiben. Er hat ja auch viele Libretti selber gemacht oder war daran beteiligt. Das Wort ist ihm wichtig, auch wenn es leider nicht mehr so über die Lippen will. Aber im Kopf.
Ich bin ja der Einzige.
Ich bin ja der Einzige, der eine Brücke geschlagen hat von der Operettentradition zum Musical, sagt Gerd Naczynski. Die Worte sind da, sie sind im Kopf, aber das Sprechen fällt ihm schwer. Der Computer ist für ihn ein wichtiges Arbeitsmittel geworden. Er hat begonnen, seine Autobiografie zu schreiben. Kapitel für Kapitel.
Ich habe das Vergnügen gehabt, meine ersten Kohlen mit Musik zu verdienen. Und dann ist es auch dabei geblieben.
Die Erotik in der Gotik war nicht ohne. Schließlich gab es schon wie heute noch Hormone. So erfand der Sinne drang, sich zur Lust den Minne sang und er säuselte nicht nur Kanzone.
Lukas, der jüngste Sohn, gerade mal 20, serviert Tee, die grusinische Mischung, die sein Vater so mag. Gerd Naczynski schaut wohlwollend in die Runde. Alle sprechen über sein Leben. Er sagt am wenigsten. Es wird das letzte Interview seines Lebens. Vielleicht ahnt er es. Mich interessiert, ob es einen Ton oder ein Geräusch gibt, das ihn ein Leben lang begleitet hat. Einen Ton vielleicht aus frühester Kindheit. Die Antwort kommt schnell.
Nein,
sagt Gerd Naczynski. Aber es muss viel Musik gegeben haben in seiner Kindheit. In einer Sendung von Radio DDR hat er darüber gesprochen.
Ja, geboren bin ich in Karl-Marx-Stadt, richtiger gesagt in Chemnitz. Damals war es ja noch nicht mit diesem ehrenvollen Namen benannt und aufgewachsen, aber dann in Dresden. Ich hatte ein sehr musisches Elternhaus, habe also durchaus Erbmasse mitbekommen. Meine Mutter hatte eine sehr schöne Stimme, war als Sängerin ausgebildet, obwohl sie also es nicht beruflich betrieben hat. Mein Vater war ein hervorragender Violinist und auch schon Meisterschüler eines großen Meisters gewesen, aber es gab gewisse private Umstände in seinem Elternhaus, die also dazu führten, dass er diese Laufbahn auch nicht beschreiten konnte. Umso mehr waren sie natürlich eigentlich erfreut, dass sich bei mir musische Neigungen zeigten.
Ein älteres Fräulein unterrichtete mich im Klavierspiel mit dem kleinen Damm, einer schon damals antiquierten Klavierschule. Bald wurde sie pensioniert und ein etwas modernerer Lehrer nahm ihre Stelle ein. Ich weiß noch gut, welch ungeahntes Glücksgefühl mich beim ersten gemeinsamen Musizieren erfüllte, wie ich sofort zur Mutter rannte. Mutti, ich hab Vati am Klavier begleitet. Und das war noch nicht alles. Bald kam der Tag, an dem zum ersten Mal Musik in mir entstand, die heraus wollte. Ich begann damit, harmlose kleine Stückchen in Noten aufzuschreiben. Notenpapier war keins im Haus. Im Keller fand ich alte Persil-Plakate und malte mit dem Lineal Notenzeilen auf die unbedruckte Rückseite. Ich merkte schnell, wie schwierig es ist, die Klanggebilde der Fantasie in nüchternen Notenzeichen zu übertragen.
Früher sprach Gerd Natschinski so über sein Leben, wie er heute schreibt. Seine Antworten in den alten Radiointerviews klingen wie komponiert. Kaum ein kaum ein abgebrochener Satz ist da zu hören, kaum Pausen, in denen er nach Worten sucht. Erstmals war er 1946 im Radio zu hören. Er hatte Kunstlieder komponiert.
Dann habe ich also erstmalig meine Sachen auf Anraten, ich hatte gar nicht das Bedürfnis, eingeschickt an den Mitteldeutschen Rundfunk nach Leipzig und bekam eine Einladung, dorthin zu kommen. Leiter der Abteilung Kammermusik war damals mein Freund Karl-Ernst Ottwein und er sagte, ja, also ich werde eine Sendung mit Ihren Liedern machen, aber Sie sind mir viel zu romantisch. Ich werde eine Sendung machen, wo ich Ihre Lieder sende und ich werde noch 3 Lieder von einem anderen Komponisten, der viel moderner schreibt, dazu nehmen, dann werden Sie selbst sehen, dass Sie auch andere Wege beschreiten müssen. Er hat ja ganz bestimmt recht.
Trotzdem bekommt er eine Chance und wird Orchesterleiter des Rundfunkorchesters des Mitteldeutschen Rundfunks. Zu diesem Zeitpunkt ist er Anfang 20. Am Anfang sind es noch Aufnahmen in einem provisorischen MDR-Studio im 4. Stock der Leipziger Reichsstraße. Danach wechselt das Orchester in den großen Saal der Springerstraße. Doch Gerd Natschinski fühlt sich eher als Komponist. Unerwartet bietet sich dafür eine Gelegenheit.
Ich lernte dann damals Heinz Quermann kennen. Mhm. Quermann war damals auch schon Redakteur am Sender in Leipzig. Und kam dann ganz überraschend und schnell, bekam ich einen Antrag, die Leitung als Hauskomponist und Chefarrangeur zur Filmbühne Kapitol zu kommen. Das war für mich eine sehr lehrreiche Zeit. Ich wurde eigentlich ins Wasser geworfen, denn ich musste jetzt mich plötzlich auch mit Unterhaltungsmusik und sowas befassen, was vorher nicht der Fall war.
Der Posten eines Hauskomponisten für eine Filmbühne scheint heute undenkbar. Und Unterhaltungsabende von mehreren Stunden Länge in einem Kinosaal mit 2000 Plätzen auch. In den 1950er Jahren zeigte das Leipziger Filmkunsttheater Kapitol am Abend zuerst eine Bühnenshow mit erstklassigen Varieté-Künstlern und dann folgte, nach einem musikalischen Intermezzo, ein Spielfilm.
Man brauchte eine gefühlsmäßige Überleitung zum Hauptfilm. Und das war meine Aufgabe. Ich hatte jede Woche eine Ouvertüre zu schreiben. Sagen wir mal, zweimal im Monat habe ich sie komponiert, neu. Und zweimal habe ich aber mir vom Film die Originalmusik abgehört. Das war für mich eine hochinteressante Arbeit. Dadurch habe ich natürlich die Arbeit eines Filmkomponisten, bevor ich jemals ein Atelier von innen gesehen hatte, schon tief auf den Grund schauen können.
Diese Erfahrung kann er später nutzen. Heißer Sommer gehörte zu den Filmen, die heute landläufig Kultfilm genannt werden. Und er ist es immer noch. Und nicht nur im Osten Deutschlands. Im ganzen Land treffen sich regelmäßig Fangruppen, um gemeinsam den Film anzusehen und mitzusingen. Die Hauptrollen spielten und sangen das damalige Traumpaar des DDR-Schlagers, Chris Dörck und Frank Schöbel.
Sie sind weg, pärchenweise.
Und du hast den Start verpasst.
Auf Kurzstrecken war ich nie gut. Schon ein Freund?
Eine Menge.
Die Geschichte ist überschaubar. Schon eine Freundin? Oberschülerinnen aus Leipzig treffen beim Trampen an die Ostsee auf Oberschüler aus Karl-Marx-Stadt.
Was hast denn du für Augen?
Blau-grau.
Dein Typ fehlt.
Bis jetzt.
Was erleben? Was erleben?
Dünner Handlungsfaden und Beschäftigungstherapie für eine Schar jugendlicher Anfänger, schrieben die Kritiker über den Film.
Jetzt aber kommt das nicht in Frage. Ich bin in Stimmung, darum will ich heut was erleben.
Doch nicht die Handlung machte Heißer Sommer zu einem der erfolgreichsten Filme der DEFA, sondern die Musik, die Gerd Natschinski gemeinsam mit seinem Sohn Thomas dafür komponiert hat.
Was erleben, dass mir jeder dazu gratuliert.
Mein Sohn Thomas studierte an der Berliner Hochschule für Musikkomposition und war sofort begeisterter Beatles-Fan. Er fand Mitstreiter und gründete die Beatgruppe Team 4, mit der er Beat mit deutschen Texten sang und spielte. Kollegial und auf Augenhöhe lief dann die Zusammenarbeit zwischen Vater und Sohn ab. Wir legten mit Hassler fest, welche Songs Thomas komponieren und einspielen soll. Dann arbeitete er völlig selbstständig.
Dass sie morgen Wahrheit sind.
Ich hatte nie das Gefühl, dass irgendeine Art von Konkurrenz in beruflicher Seite da entstanden wäre. Und es hat sich ja eigentlich auch im Laufe der Jahre so entwickelt, dass wir ganz unterschiedliche Felder bestellen.
Thomas Natschinski war, als der Film entstand, erst 21 Jahre alt. Diesen musikalischen Frühstart hat er von seinem Vater geerbt. Allerdings waren die Bedingungen für Gerd Natschinskis Ausbildung schwierig.
Ein bisschen bin ich leider mit meiner musikalischen Ausbildung ein Trümmerkind des Dritten Reiches geworden. Ich habe in Dresden dann noch studiert, aber es gab damals ja sehr vielschichtige und viele komplizierte Umstände gegen Ende des Krieges und nach Beendigung des Krieges auch noch. Und es ist mir also leider nicht gelungen, dieses Studium zu einem Abschluss zu bringen. Ich habe dann eine Prüfung als Musiklehrer abgelegt und habe dann anschließend auf dem Lande in der Nähe meiner Geburtsstadt Musikunterricht erteilt. Damals habe ich übrigens an dieser Schule, wo ich unterrichtete, mein allererstes Bühnenwerk geschrieben. Das Märchenspiel der Zauberin.
Er gab Blockflötenunterricht für einen Stundenlohn zwischen 3 und 5 Mark. Und keiner seiner Schüler konnte ahnen, dass er von einem Mann unterrichtet wurde, der wenige Jahre später ein bekannter Komponist sein würde.
Doch wir waren viel zu jung.
Große Erfolge hatte Gerd Natschinski in den 1950er Jahren als Hauskomponist mit seinen Liedern für die Schlagersängerin Bärbel Wachholz.
Welch eine Ausstrahlung hatte Bärbel. Zart, empfindsam und doch lebensfroh. Dazu diese unverwechselbare, kraftvolle Stimme. Das war eine Chance für ihre Autoren, aber auch eine Verpflichtung. Bärbels Publikum durfte nicht enttäuscht werden.
Ein anderes Thema, das seine Arbeit berührte, war das Desinteresse der westdeutschen Medien an der Schlagermusik der DDR.
Da möchte ich mich besonders an unsere jungen Schlagerfreunde wenden, die oft glauben, wir enthalten ihnen manches vor. Es muss unseren jungen Schlagerfreunden gesagt werden, dass unsere Produktion in Westdeutschland so gut wie überhaupt nicht veröffentlicht wird. Und zwar nicht durch ein Versehen, sondern ganz systematisch. Und Sie sprachen von damals. Da gibt es eine amerikanische Aufnahme mit Nancy Stevens und dem Orchester Frank Hunter.
1961, nach dem Bau der Mauer, veröffentlichen DDR-Zeitungen einen offenen Brief von, Zitat, 12 Persönlichkeiten des politischen, wissenschaftlichen und kulturellen Lebens. Gerd Naczynski ist einer von ihnen. Der Brief beginnt mit dem Satz:
Durch die Maßnahmen unserer Partei und Regierung vom 13. August wurde eine Mauer des Friedens um West-Berlin gezogen und damit die Kriegspläne der westdeutschen Militaristen und Revanchisten durchkreuzt.
Später war Gerd Naczynski 10 Jahre lang Abgeordneter der Volkskammer, als Mitglied der Liberaldemokratischen Partei Deutschlands. Vielleicht lassen sich Kunst und Politik nicht so einfach trennen, nicht in einem Land, in dem es eine Staatsideologie gibt. Die DDR wollte eine neue, eine sozialistische Kultur schaffen. Und alles sollte irgendwie mit der DDR zu tun haben. Was konnte mehr mit der DDR zu tun haben als ein volkseigener Betrieb? So entstand die weltweit einzige Operette, die in einem VEB spielt. Da ist Herr Kuckuck, ehemals Buchhalter und inzwischen Direktor des VEB Berliner Schick. Er verantwortet die Modelle, die in der DDR keiner tragen will. Und da ist Gisela, früher Näherin und inzwischen Modegestalterin. Frauen können sich eben im Beruf verwirklichen in der DDR. Und Gisela hatte Ideen. So viel Gegenwart verträgt keine Operettenbühne der Welt. Aber immerhin erlebte der Messeschlager Gisela 71 Vorstellungen im Berliner Metropoltheater. Nach dem Mauerbau war erst einmal Schluss damit. Schließlich war in der Operette auch die Rede von Kinobesuchen am Kudamm. Diese Anspielung wurde später entfernt. Und der Messeschlager schaffte es auf andere Bühnen der DDR, auf Schallplatte und ins Fernsehen. Dem Erfolg des Messeschlagers schloss sich bald ein weiterer Erfolg an. Und dieses Mal waren Stoff und Erfolg nicht auf die DDR beschränkt.
Wir fanden Oscar Wilde sehr witzig und wir konnten da etwas unterbringen bei Oscar Wilde, was Kritik an dieser bürgerlichen Gesellschaft war. Und das war damals in der DDR eigentlich so eine Alibi-Sache. Die Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft, die tat keinem weh in der DDR.
Mein Freund Banbury ist mein bestes Alibi und ich weiß, er lässt mich nie im Stich.
Helmut Beetz ist Schauspieler, Regisseur, aber vor allem ist er Autor. Gemeinsam mit Jürgen Degenhardt schrieb er die Texte zu 4 Werken, die Gerd Naczynski vertonte.
Ich wusste von Naczynski nur, wer er war und dass er einen Namen hatte. Und er war ja damals ein Trend, Mitte 20 war er und hatte schon große Orchester geleitet. Er war kollegial.
Auf einer Operette in einem volkseigenen Betrieb folgte ein Musical über 2 englische Lebemänner.
Auf Madagaskar.
Schon die Auswahl des Stoffes machte klar. Auch die Welt außerhalb der DDR wurde ins Visier genommen, wohl auch um jenseits der Grenzen wahrgenommen zu werden.
War keine Urheberfrage, denn Oscar Wilde, der war ja als Autor frei. Also wir haben natürlich auf den Westen geschielt.
Das Ergebnis war Mein Freund Banbury. Basierend auf einem Stoff von Oscar Wilde. Und Gerd Naczynski hatte seine Freude an dem, was Helmut Beetz und Jürgen Degenhardt da schrieben. In seiner Autobiografie nennt er das Autorenduo B und D.
B und D hatten die Handlung, die im Original etwa 1890 spielt, in die Roaring Twenties, die 20er Jahre, verlegt. Die Szenerie aus dem stillen Landhaus ins hektische London mit starken sozialen Kontrasten. Sie ließen alle Personen ein Doppelleben führen. Und der Clou: ein leibhaftiger Mr. Banbury steht den ganzen Abend auf der Bühne. Er demaskiert sich aber erst am Schluss. B&D hatten aus der literarischen Vorlage ein völlig neues Stück gemacht. ohne dabei auf die wildschen Pointen zu verzichten. Die stilistische Vielfalt der Tänze ist gewissermaßen generationsübergreifend attraktiv. Eine große Kiste musikalischer Bausteine lag also vor mir. Ich hatte eine enorme Auswahl. Charleston, Black Bottom, Foxtrot sowieso, schnell oder langsamer. Aber auch frömmelnde Heilsarmee-Gesänge und britische Folksongs, Tango und English Waltz. Alle lachten sie mich an und wollten in meiner Partitur Platz nehmen. Und ich griff zu.
Unser guter alter Ball.
Mein Freund Bunbury, ein Musical, übersetzt in 11 Sprachen, 175 Mal inszeniert, 6000 Mal aufgeführt, bis heute.
Wir waren damit mit diesem Erfolg hoch willkommen. Es war ein Exportartikel, das Musical Mein Freund Bunbury. Der Casanova ist ja auch im Westen gespielt worden, und zwar sogar am Gärtnerplatztheater in München. Das ist schon beachtlich.
Und es gab noch eine Facette im Werk Gerd Natschinskis.
Mein erster größerer Film war der abendfüllende Dokumentarfilm Blaue Wimpel im Sommerwind, aus dem das gleichnamige Lied und auch das Lied der jungen Naturforscher, Die Heimat hat sich schön gemacht, inzwischen zu meiner großen Freude wirklich Allgemeingut der Jugend geworden sind, auch in allen Schulliederbüchern und Lehrwerken abgedruckt sind.
Die Heimat hat sich schön gemacht und
der Film dokumentierte das Pioniertreffen 1952 in Dresden. Die Beschreibung liest sich so: Tausende von angetretenen Pionieren im Rudolf-Harbig-Stadion am 19. August 1952. Einmarsch von Pioniergruppen mit großen roten Fahnen, DDR-Flaggen und den blauen Fahnen der Pioniere. Jungen und Mädchen mit Pioniergruß. Pioniere mit Blumensträußen winken. Die Hörer mochten ihn offenbar. Und noch jemand anderer wurde auf Gerd Natschinski aufmerksam. Ein weltweit bekannter Komponist.
Hatte aber dann das Glück, als ich in dieser Zeit schon in den Film hineinkam, dass Hans Eisler eine meiner Filmmusiken hörte im Studio und sagte, wer hat denn das geschrieben? Und der Regisseur sagte, ach, das ist ein ganz junger Komponist aus Leipzig. Und er sagte, den würde ich gerne mal kennenlernen.
Und ich kam dann dorthin und zeigte ihm meine Arbeiten. Und er sagte, kommen Sie doch zu meinem Unterricht. Und fragte, wie ist das denn, wenn wir ein Stipendium machen? Wie viel verdienen Sie denn? Und ich hatte damals schon mein Orchester in Leipzig und war ganz gut gestellt und sagte, so und so viel verdiene ich. Daraufhin sagte der Meister, kann ich nicht zu Ihnen in den Unterricht kommen?
Ich verdanke ihm eigentlich sehr viel wesentliche Dinge über die Art des Einsatzes von Musik, über die Verantwortung des Künstlers.
Die Mundwinkel gehen mal nach oben, mal nach unten. Die Augen wandern umher, manchmal verweilen sie auf dem Gesicht des Gegenübers und manchmal scheinen sie zu strahlen. Dann, wenn er über sich spricht und ihm sein jüngster Sohn Lukas, inzwischen selbst Musiker, hilft.
Papa hat ja viele Instrumente gespielt. Er hat jetzt nie ein Instrument perfekt beherrscht, sondern er hat viele Instrumente so beherrscht, dass er wusste, ich kann für dieses Instrument so und so komponieren. Also er wusste beispielsweise bei einer Klarinette, wusste er von dem Ton bis dem Ton, klingt die gut. Und deswegen kann ich auch nur in diesem Bereich für eine Klarinette komponieren. Wenn ich in einer anderen Tonart oder in einer anderen Lage dieses Stück empfinde, dann muss ich es, weiß ich nicht, für die Piccolo-Flöte oder so schreiben. Und er hat viele Instrumente angespielt und konnte dadurch orchestraler denken.
Egal, ob es ein Schlager für Bärbel Wachholz war, der zu den deutschen Jahrhundertschlagern gezählt wird, oder die Musik für den Film »Der Mann mit dem Objektiv«, das Chanson »Die Rose war rot«. Fast alle Kompositionen Gerd Natschinskis waren und sind ein Erfolg und haben Bestand.
Im Jahre 40, Paris, Gare du Nord. Ein Zug kam nicht an, er entgleiste zuvor. 10 Geiseln im Hof, eine Frau war dabei, dann fiel eine Salve. Dann Stille. Kein Schrei. Und erst spät in der Nacht trug man alle nach Haus. Sie sahen nicht wie Helden in Büchern aus. Es legte noch eine zitternde Hand, eine Rose vor Tag in den Sand. Die Rose war rot, so rot. Bleich war die Liebe, so bleich wie der Tod.
Lukas Natschinski, der jüngste Sohn, hat sich dem Jazz verschrieben. Das ist aber kein Grund, die Kompositionen des Vaters zu ignorieren.
Es gibt immer mal Stücke, wo die jetzt nicht Mein Freund Bain-Marie oder Heißer Sommer und so sind, die vielleicht dann nicht so bekannt sind, die ich aber auch sehr interessant finde, wie eben zum Beispiel Der Mann, der mir gefällt aus dem Musical TZ oder der Pusterbeat aus dem Film Ein Lord am Alexanderplatz. Das sind so Stücke, die vielleicht eben nicht so bekannt sind. Ja.
Gerd Natschinski hat aufmerksam zugehört. Er hat manchmal genickt, manchmal noch ein paar Worte gesagt und daran erinnert, dass er manche Frage schon in seiner Autobiografie beantwortet hat. Es gefällt ihm, dass sein jüngster Sohn, genau wie Thomas, sein ältester Sohn, in seine Fußstapfen tritt.
Ich muss sagen, da ist Papa sehr pflegeleicht. Also er ist jetzt nicht so, dass er sagt, naja, das geht so gar nicht oder so, sondern ich glaube, das erste Mal, als ich Der Mann, der mir gefällt, gespielt habe, wo auch Mama dann dazu noch gesungen hat, das war, also ich habe das als Bossa Nova gemacht. Und im Original, ich weiß gar nicht, wie es im Original eigentlich ist, aber ich dachte, das passt einfach zu dem Stück. Und als er das erste Mal dann hier saß und zugehört hat, hat er erst komisch geguckt. Im Laufe der Zeit hat er immer mehr angefangen, die Mundwinkel gingen nach oben und er hat sich gefreut darüber, was ich daraus gemacht habe.
Anlässlich der Premiere einer Ballettmusik für die Komische Oper sprach Gerd Natschinski im DDR-Rundfunk über das Alterswerk von Komponisten. Vielleicht hat er damit auch etwas über sich selbst gesagt.
Charakteristisch für die meisten Spät- oder Alterswerke bedeutender Komponisten ist, dass philosophische Professionalität an die Stelle des bedenkenlos feurigen Ungestüms ihrer Jugendwerke tritt. Typisch wäre hier zum Beispiel Verdi mit seinem genialen Falstaff, der indes natürlich nie die Popularität eines Rigoletto erreichen konnte und auch nicht erreichen wird. Dem Publikum fehlen die Gassenhauer. Anders bei Offenbach. Als Vater der Operette eingeordnet, die häufig als Anti-Oper missverstanden wird, hätte es eigentlich sein Ehrgeiz sein müssen, als reifer Künstler mit einem solchen Opernstoff alle Meyerbeers und sonstigen Zeitgenossen zu übertrumpfen. Denn die Geringschätzung ihm gegenüber seitens der Pariser Oper traf doch eine seiner verwundbarsten Stellen.
Nach einem 2-Stunden-Gespräch verspricht mir Gerd Natschinski, einige Kapitel seiner Erinnerungen zu schicken. Er schafft es nicht mehr. Wenige Tage nach unserem Treffen stirbt Gerd Natschinski im Alter von 86 Jahren. Ein kurzes Resümee seines Lebens hat er in seinem letzten Interview noch selbst geliefert.
Ich hatte Glück.
Ich hatte Glück. Oft war ich am rechten Ort zur rechten Zeit. Habe mich aber auch darum bemüht, dass es so war.
Der Musical-König des Ostens, Gerd Natschinski. Ein Feature von Thomas Klug. Redaktion Katrin Ähnlich. Es sprachen Ilja Richter und Christian Steyer. Schnitt Hans-Peter Runert. Ton Holger König. Regieassistenz Alexander Kühn. Regie Wolfgang Rindfleisch.
Ob sie zu fangen sind.
Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2016.
In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.